Wir stehen in einem Kampf. Wir stehen in einem geistlichen Kampf. Und die Antwort, was wir verstehen dürfen als Kinder Gottes, ist, dass der Herr uns in seinem Wort alles schon gegeben hat, damit wir in diesem Kampf bestehen können. Wir kennen Epheser Kapitel 6, oder? Die Waffenrüstung Gottes anziehen, dass wir bereitet sind für den bösen Tag. Bevor wir das genauer betrachten, aber eine Frage. Wer von euch, jetzt, und sei ganz ehrlich, wenn du ein Roman liest oder ein Buch liest, wer von euch blättert als erstes ganz am Ende und liest, wie es dann ausgeht? Gibt es da jemanden? Okay, Philipp sagt, ja, ich mache das. Ich will wissen, bevor ich das ganze Buch lese, was passiert. Okay, Lenny und Sammy auch. Okay, kann ich nachvollziehen. Die Spannung ist dann aber weg, oder? Und dann musst du halt herausfinden, wie ist es dazu gekommen. Oder vielleicht gibt es einen guten Film, vielleicht einen Film, das wertvoll ist, anzuschauen. Und du schaust dann bei Wikipedia nach und sagst, okay, was ist dann genau hier die Handlung? Was wird dann passieren? Viele von uns machen das, wenn wir nicht wissen, was etwas ist oder prüfen wollen, was passiert oder denken, ja, lohnt es sich überhaupt jetzt Zeit da zu investieren mit diesem Buch oder mit diesem Film oder in solche Dinge. Aber andere dann, nein, ich will nichts wissen. Ich will einfach die Spannung erleben. Ich will schauen, was passiert. Andere Bereiche würden wir sehr, sehr gerne wissen, was danach passiert. André verkauft Autos. Also ich glaube, der André würde sehr, sehr gerne wissen, jedes Auto, das ich verkaufe, wird 10 Jahre lang ohne Probleme in irgendeiner Art und Weise einfach fahren. Das ist sein Herz, das würde er gerne wissen. So würde er sicherlich nur solche Autos verkaufen. Nur, das kann nicht mal der Mechaniker wissen. Der kann das gründlich durchschauen und dann kann er nicht wissen, was gerade passiert. Wenn wir ein Auto kaufen, würden wir das gerne wissen. Ich habe vor vielen, vielen Jahren einen Freund gehabt, der ein nagelneues Auto gekauft hat. Nagelneu, 0 Kilometer drauf. Das erste Jahr, immer wieder, nur in der Werkstatt. Immer wieder, nur Probleme. Das Ding war nagelneu, hatte nicht mal irgendwelche Kilometer drauf. Er hätte das sicherlich vorher gerne gewusst, weil er hat sich kein neues Auto gekauft, weil er dieses Jahr im Werkstatt verbringen wollte. Also das war nicht sein Lebensziel für das nächste Jahr. Jobangebot, oder? Vielleicht wechselt man die Arbeit und man denkt, okay, ich würde jetzt gerne wissen, wie es dann in einem Jahr, in 2 Jahren ausschaut. Ist der Chef tatsächlich sympathisch? Sind die Mitarbeiter menschlich? Kann man mit denen reden? Diese Dinge weiß man im Vorhinein einfach nicht. Man sucht die Führung des Herrn, man will aber auch man muss aufpassen, dass man Indizien, dass man so Hinweise, die es gibt, auch wahrnimmt. Wenn man ein Auto kauft und man merkt, dass, wenn man das Ding startet, nur schwarzer Rauch aus dem Auspuff rauskommt und das andauernd. Vielleicht sollte man da irgendwas aus dieser Tatsache schließen, oder? Irgendwas stimmt hier mit dem Auto nicht. Warum erwähne ich das? Wisst ihr, es gibt gewisse Dinge, die im Wort Gottes der Herr uns sagt, damit wir wissen, gehst du diesen Weg? Schlägst du diese Richtung ein? In 10, 20, 30 Jahren, dann schaut es so aus. Das ist eine Art Naturgesetz. Es ist so, wie wenn springst du von eben einem Abhang ab. Schwerkraft wird dafür sorgen, dass du unten ankommst. Das ist einfach so. Mit Fallschirm kommst du trotzdem unten an, nur etwas langsamer. Also, wenn du das tust, passiert das. Wir haben hier in unserer Stelle etwas, das auch so ähnlich ist. In Kolosser 2, Vers 1 steht: Ich will aber, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich habe um euch um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Die in Laodicea. Die Worte, die Paulus schreibt, das, was wir hier lesen, war gedacht für die Geschwister in Kolosse und in Laodicea. Wie ging es dann? Was haben sie damit gemacht? Was ist passiert? Kennt ihr eine Stelle, wo die Gemeinde in Laodicea erwähnt wird. Offenbarung. Offenbarung sagt uns in Kapitel 3 und Vers 14 bis 22, dass die Gemeinde in Laodicea so weit weg von Christus war, dass da das Bild dargestellt wird, dass Jesus sagt zu dieser Gemeinde: Ich stehe draußen und ich klopfe an die Tür. Ich klopfe an die Gemeindetür und ich bitte euch, darf ich bitte rein in eure Versammlung? Und ihr glaubt, ihr seid reich und ihr braucht gar nichts und ich bin nicht mal unter euch. Ich stehe draußen vor der Tür. Was ist in Laodicea passiert? Naja, genau das, wovor Paulus hier warnt. Paulus schreibt Kolosserbrief so ungefähr 60 Jahre nach Christus. Und Offenbarung wurde geschrieben circa 90 nach Christus. In 30 Jahren ist die Gemeinde in Laodicea so weit weg gedriftet vom Herrn, dass der Herr sagt: Ich bin nicht mal unter euch. Liebe Schwester, diese Gefahr gibt es auch heute und kann auch sehr schnell passieren. 30 Jahre ist nicht viel. Ist wirklich nicht viel. Und wie wir heute sehen, Paulus hat einen großen Kampf. Dieser Kampf dreht sich aber nicht um äußerliche Dinge. Es ist ein Kampf, das sich um den Herzen der Geschwister dreht. Was für ein Herz haben wir für den Herrn? Der Herr sagt uns ganz klar und deutlich, dass wenn wir in dieser Welt dem Herrn treu nachfolgen müssen wollen, dann müssen wir unsere Orientierung an Jesus knüpfen, unser Fokus auf Jesus richten. Warum? Weil der Feind in dieser Welt will uns wegführen. Der Feind ist nicht der Mensch, der neben dir sitzt oder der Mensch gegenüber auf der Straße. Der Feind ist nicht der Arbeitskollege. Der Feind ist nicht irgendein Politiker oder Arzt oder irgendein Schauspieler oder Prominenter. Der Feind ist ein geistlicher Feind, der Menschen, aller Art Menschen, verführt und eine Richtung bringt, die weg ist vom Herrn. Kolosser 1, Vers 13 haben wir schon behandelt. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Das ist unser Ist-Zustand in Christus. Die Finsternis herrscht nicht mehr über uns. Er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Herrliche Stelle. Das ist, wer wir sind. 2. Korinther sagt Folgendes. 2. Korinther 2, Vers 11. Der Feind, damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden. Seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Pass auf. Ihr sollt jetzt diesen Bruder, der jetzt in Sünde gelebt hat, ihr sollt ihm Vergebung spenden. Sei nicht verbittert. Sei nicht so verhärtet, dass ihr nicht bereit seid, jemandem Vergebung zu spenden. Warum? Satan wird das nützen. Der Feind wird das verwenden und euch abbringen vom Herrn. Und das wissen wir, das sehen wir sehr, sehr oft. Eine der meist erlebten Sünden, womit ich zu tun gehabt habe über die Jahre hindurch als Gemeindepastor, ist Menschen, die verbittert sind. Menschen, die in ihrem Herzen nicht dahin kommen, jemanden wirklich Vergebung zu geben. Weil, und natürlich immer wieder sagt man, ich bin berechtigt dazu, weil das, was der oder die getan haben, richtig schlimm war. Und Tatsache ist, das stimmt. Das stimmt, das kann man nicht abstreiten. Nur, was wurde uns vergeben? Was hat Jesus mit uns getan? Wie schaut er uns? Glauben wir, dass wir irgendwie gut wären? Und Jesus liebte uns, weil wir so wunderbar sind und alles zu ihm zur Ehre gemacht haben? Und jeder von uns weiß, nein, er hat mich als Sünder gerettet. Er hat mich als Verlorener, als Rebell genommen und gewaschen und gereinigt. Das haben wir am Mittwochabend gesehen. Wir sind in Christus. Und so, wie kann ich jemand anders, der gegen mich sündigt, denn so im Vergleich dazu, wie ich gegenüber Christus gesündigt habe, vergleichsweise hat der mir gar nichts angetan. Und ich kann ihm nicht Vergebung spenden. Dann muss ich auf mein Herz schauen. Bitterkeit, einer der Lieblingswaffen des Feindes. Und wir wollen auf Menschen schauen, aber denkt nicht, dass es der Mensch ist, der gegen uns kämpft. Das ist der Feind. Und er macht das sehr gerne. Er baut irgendwelche Diversionen, irgendwelche Ablenkungen auf und will uns darauf fokussieren, dass wir glauben, das ist das Problem. Mensch Y hat das und das gemacht und deswegen bin ich sauer. Aber eigentlich, was der Feind tun will, ist, da das passiert ist, sein Ziel ist, dass wir sauer sind. Das ist sein Ziel, dass wir verbittert sind, dass wir keine Ruhe haben, dass wir unseren Blick von Jesus weggeben. Das ist eigentlich, was er tun will. Und er verwendet die Situation, dieser Mensch, diese Umstände, was auch immer, um uns von Christus abzulenken. Genau das ist der Kampf, den der Apostel Paulus hier beschreibt. Das ist der große Kampf um Herzen. Und du und ich, wir können in eine Zeitreise, biblisch gesehen, eine Zeitreise einsteigen und in einem Auto, das ein Zeitauto ist. Und wir können 30 Jahre voranschauen, biblisch betrachtet, was passiert, wenn wir unser Blick von Jesus weggeben und auf irgendwas Irdisches wirklich richten. Was wird in 30 Jahren passiert? Was passiert? Lese, was in der Gemeinde Laodicea passiert ist. Wir wissen schon. Nur der Herr kann uns helfen, unsere Richtung so zu stellen, dass es den Herrn seine Ziele auch erreicht. Wir stehen in Gefahr. Diese Gefahr ist real. Dieser Sündenfaktor, also warum brauchen wir solche Stellen wie diese? Weil wir in Gefahr stehen. Wir stehen in Gefahr, durch überredende Worte zu Trugschlüsse verleitet zu werden. Ich glaube, es gibt keinen Gläubigen, der Jesus kennt und Jesus liebt, der absichtlich, und ich rede jetzt nicht hier von Irrlehrern und Betrügern und Menschen, die ihren eigenen Bauch dienen, wie Paulus das immer wieder im Wort beschreibt. Ich rede hier von Menschen, die tatsächlich Jesus kennen, die tatsächlich Jesus lieben, dass sie absichtlich ihr Blick von Jesus weggeben. Aber was passiert? Und warum war Paulus hier besorgt? Das Problem ist, es gibt so viele Meinungen, so viele Stimmen. Und das, was die sagen, klingt so vernünftig und so gut. Und sogar biblisch immer wieder. Boah, die haben jetzt eine Bibelstelle verwendet. Die haben die Bibelstelle auch ganz sorgfältig ausgelegt. Und ich kenne persönlich ich kann es nicht widerlegen. Okay, dann muss ich das machen. Jetzt, wenn die Bibelstelle richtig ausgelegt wurde, wenn es wirklich das Ziel der gesamten Bibel entspricht, dann ist man da verpflichtet, oder das Wort zu folgen. Aber was, wenn wir in eine Situation kommen, wo jemand in eine dogmatische Stellung, dogmatische Überzeugung ist über etwas, das eigentlich uns vom Hauptziel des Wortes, vom Hauptziel des Herrn entfernt und wegbringt. Aber es klingt so gut. Genau das ist, was in Kolosse damals passiert ist. Es waren Menschen, die behaupteten, Jesus zu kennen. Und wir werden in den nächsten Wochen genauer anschauen, was die damals gesagt haben. Das könnt ihr natürlich selbst, und hoffentlich habt ihr schon öfters gemacht, Kapitel 2 gelesen, dass ihr gesehen habt, welche Gefahren da waren. Die Leute haben nicht gesagt, du, jetzt folg mir nach, ich bin der neue Jesus. Nein, sie hatten ganz vernünftige Argumente, warum man dies und das tun muss, warum man dies und das nicht tun darf, warum man das und das denken soll und so weiter. Und alles, weil, hey, wir wissen, wie man Jesus wirklich nachfolgt. Und Paulus ist besorgt, weil er schaut das an und er weiß, da ist Christus nicht in der Mitte. Da ist Angst in der Mitte, Gesetzlichkeit in der Mitte. Da ist eine Menschenfurcht in der Mitte. Da ist nicht Christus in der Mitte. Und wenn er nicht unser Fokus ist, dann kommen wir nach und nach ganz weg vom Evangelium und machen weiter in unserer Gemeinde und glauben, wir haben alles verstanden und sind alle so gut und so klar. Und Jesus steht vor der Tür und Jesus sagt, ich würde so gerne unter euch sein. Darf ich rein? Nein, nein, wir folgen unsere Traditionen. Nein, nein, wir folgen unsere Gesetze. Nein, nein, wir wissen schon, wir brauchen dich nicht. Wir haben schon unser ganzen Gemeindeablauf organisiert und Versammlungsablauf gemacht. Geistliche Stärke. Geistliche Stärke. Paulus will, dass die Geschwister geistlich im Herrn stark sind. Kommt durch liebevolle und ordentliche, biblisch geordnete Einheit in was? Tradition, Einheit in eine gewisse, bestimmte, schwere Bibelstelle-Auslegung? Nein. Sollen wir uns alle für den Toten taufen lassen? Steht da in 1. Korinther 15. Okay, neue Gemeindeordnung. Es gibt Tote für Gläubigen und Tote für Taufen. Wer hat Taufe? Wer hat jetzt da irgendwelche verstorbene, ungläubige Familienmitglieder? Wir fangen jetzt an, alle zu taufen dafür. Steht in 1. Korinther 15. Wir sind die einzige Gemeinde, die das macht, aber gut, wir machen das. Weißt du, jeder will sagen, was sagt, das hat mit Christus null zu tun. Absolut nichts zu tun. Das tun wir nicht. Was bedeutet diese Stelle in 1. Korinther 15? Naja, da kannst du mit verschiedenen Geschwistern reden und du wirst verschiedene Meinungen finden. Aber eines, was du unbedingt und zu 100% weißt, ist, das hat mit Christus nichts zu tun. Die klare Aussage dieser Stelle wird durch diese kurze Sache nicht irgendwie verändert oder unklar gemacht. Und wir lassen nicht zu, durch eine Stelle, die nicht klar ist, dass wir etwas eindeutig Klares in der Gemeinde verleugnen oder etwas Falsches einführen. Nur weil irgendjemand sagt, ich habe das jetzt begriffen für mich und jetzt muss jeder andere das auch weitermachen. Nein, das ist nicht Christus. Das ist nicht, wer er ist. Geistliche Stärke kommt durch liebevolle und ordentliche, biblische, richtig geordnete Einheit in Christus. Die Gemeinde ist nicht, wie in 1. Korinther Kapitel 1 steht, es ist nicht eine Gruppierung von Parteien. Nicht wie Parlament. Was hast du im Parlament? Heute in Österreich hast du, glaube ich, 4 Parteien, die man hauptsächlich kennt. Und jeder kämpft für seine eigenen Ideen. Und sie sagen alle, aber wir kämpfen für Österreich. Es ist nicht, wie die Gemeinde ist. Verschiedene Parteien kommen zusammen in der Gemeinde und sagen, naja, wir haben unsere Überzeugungen und die anderen haben ihre Überzeugungen und wir kämpfen gegeneinander, aber eigentlich kämpfen wir für Christus. Das ist nicht Gemeinde, das ist nicht Einheit. Christus will, dass wir alle ein einziges Ziel haben. Und dieses einzige Ziel ist, Jesus zu ehren, in allem, was wir tun, die Bibel zu folgen, in Einheit die biblische Ordnung, die er gegeben hat, anzunehmen und nachzumachen. Heute betrachten wir 4 Sachen aus dieser Stelle. Geistliche Realitäten im Kampf um Herzen. Erstens eine Last. Paulus hat eine Last. Zweitens eine Quelle der Ermutigung. Was ist sein Wunsch für die Geschwister da? Drittens eine Gefahr. Was für eine Gefahr genau ist es? Und dann die Zielrichtung, eine Zielrichtung. Wenn wir diese Richtung fahren, dann sind wir richtig unterwegs. So schauen wir als erstes die Last der fürsorglichen Verantwortung. Paulus ist und sitzt im Gefängnis. Man könnte sagen mit Handschellen. Er ist nicht frei, körperlich gesehen. Geistlich gesehen ist er sehr frei, ist er total befreit. Er hat da keine Einschränkungen. Aber er sitzt im Gefängnis. Warum? Wegen Jesus. Weil er Jesus verkündigt hat. Und die Juden, lange Geschichte, kämpfen gegen ihn. Er hat sich vor den Kaiser berufen müssen. Und ihr könnt das in der Apostelgeschichte nachlesen. Obwohl sein Körper nicht frei ist, sein Herz ist nicht zugesperrt, ist nicht gebunden. Er hat ein Herz auch für die Geschwister, die er nicht besuchen kann. Er sitzt nicht da im Gefängnis und hat Selbstmitleid und denkt nur an sich selbst und glaubt, oh, arme ich, jetzt bin ich wieder da. Nein, ich bin hier, weil ich Jesus treu folge und ich bin hier, weil es notwendig ist. Aber meine Aufgabe hört nicht auf, nur weil ich im Gefängnis sitze. Ich werde auch mich weiterhin kümmern um den Geschwistern. Vers 1, ich will, dass ihr wisst, ihr sollt wissen, liebe Geschwister, welch großen Kampf Das Wort Kampf hier ist das gleiche Wort, das wir im Vers 29 finden, wo er sagt, dafür arbeite und ringe ich. Das Wort ringe ist eben das Tunwort, das aktive Wort. Und hier das Wort Kampf ist das Hauptwort. Ich kämpfe diesen Kampf. Ich ringe, wofür ringt er? Gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. So Paulus ist nicht einer, der einfach sich zurücklehnt und sagt, oh, ich bin im Gefängnis, ich kann nichts machen. Ja, ich werde es mir einfach gut ergehen lassen im Gefängnis, so weit wie möglich. Ich ziehe mich aus dem Gefecht zurück. Nein, er bleibt weiter in seiner Verantwortung treu. Großen Kampf. Es war nicht eine, ab und zu denke ich darüber nach. Du kennst, wie das ist, oder? Wenn du in einem großen innerlichen Kampf stehst. Eine Situation ist für dich wirklich ständig da. Und es drückt auf dich ein. Das ist ein großer Kampf. Und worum? Um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Er nimmt diese Verantwortung, die er hat, wahr, als Apostel für die Heiden, die Geschwister in Christus voranzubringen. Wir wollen mit diesen, bevor wir genauer betrachten, was eben die Ermutigung ist, wofür er, warum er besorgt ist, wohin er die führen will, diese Frage einfach angehen. Wisst ihr, dass diese Verantwortung eine Verantwortung war, die Paulus vom Herrn bekommen hat? Als er berufen wurde zum Herrn auf den Weg nach Damaskus, wurde ihm auch gesagt durch den Ananias, du wirst eigentlich zu den Heiden gehen. Du hast eine Verantwortung, diese Dinge zu tun. Der Grund, warum er sich Sorgen macht um alle diese Geschwister, viele davon, die ihn noch nie gesehen haben, die aber heidnische Gläubigen waren, ist, weil er den Auftrag vom Herrn bekommen hat. Es ist nicht, dass er Mikromanagement machen will, dass er einen Kontrollwahn hat. Ich muss alles wissen und ich muss alles kontrollieren und ich muss alles über mich ergehen lassen. Nein, er trägt Verantwortung. Und diese Verantwortung auch vor dem Herrn. Und wenn wir in 2. Timotheus lesen, dann sehen wir auch, dass er sein Leben so abschließen konnte, dass er gesagt hat, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe meinen Lauf vollendet. Vor wem? Vor den Menschen oder vor Jesus? Den Lauf, den er von Jesus bekommen hat. Und wir haben auch hier eine wichtige Realität, den wir erkennen müssen. Der Herr schenkt uns auch. Wir alle haben Menschen in unserem Leben, die der Herr verwendet, die er nutzt, damit wir nicht kleine Schritte weg vom Herrn kommen. Ihr wisst, wie das ist, oder? Wenn man über den Pazifik in einem Schiff segeln würdet und man ist nur 1 oder 2 Grad auf den falschen Kurs. Und dann segelt man den gesamten Pazifik auf diesen Kurs. Kommt man dort an, am Ende, wo man eigentlich ankommen wollte? Nein, und nur diese kleine, winzige Änderung. Deswegen, die Leute in der Schifffahrt, die kontrollieren ständig. Heute mit GPS ist es irgendwie ein Kinderspiel. Aber davor mussten sie ständig schauen, sind wir immer noch auf dem richtigen Kurs? Und sie hatten Orientierung. Und der Herr gibt uns auch diese Orientierung durch sein Wort und dann auch durch die Menschen, die er in unserem Leben hineinführt. Paulus hier hat diese Verantwortung gehabt. Wir als Gemeinde haben diese Verantwortung. Ich als Pastor habe auch Menschen, die ich unterstehe. Ich mache vieles nicht gemeinsam, nicht im Alleingang, sondern wir reden als Gemeinde zusammen. Was ist der Weg und der Wille des Herrn? Und wir suchen den Weg des Herrn und manchmal ist es schwer. Manchmal ist auch, wir wissen nicht genau, was dann passiert, wenn wir den Herrn folgen in dieser Sache. Aber der Herr hat uns klare Worte gegeben. Wir folgen dem Herrn und wir vertrauen auf ihn. Diese Sache ist nicht nebensächlich. Es ist wichtig, dass wir diese als Gemeinde den Weg suchen, den Herrn nachzufolgen. Wir wollen das Ziel nicht verfehlen. Wir wollen nicht dort landen, wo Laodicea gelandet ist, wo Christus nicht mal da ist, weil wir meinten, besser zu wissen als der Herr Jesus selbst. Das wäre fatal für uns alle gewesen. So, sein Kampf ist ein Kampf, den er für den Herrn bekommen hat. Wenn du Vater bist und du stehst in deiner Familie vor, diese Verantwortung hat der Herr dir gegeben. Liebe Frauen, liebe Kinder, sagt nicht, mein Papa hat jetzt irgendein Mikromanagement-Wahn. Nein, er versucht, seine Verantwortung wirklich vor dem Herrn gerecht zu sein. Und das ist keine Kleinigkeit. Seid dankbar dafür. Gemeindeältesten wie ich, und ich freue mich auf den Tag, ich freue mich wirklich auf den Tag, wo ich nicht alleine als Ältester in der Gemeinde arbeite und diene, aber derzeit bin ich der Einzige. Ich als Gemeindeältester habe auch eine gewisse Verantwortung. Ich kann das nicht an andere Menschen einfach abgeben. Ich stehe vor dem Herrn in dieser Verantwortung. Und ich will das auch biblisch und liebevoll ausüben. Möge der Herr uns alle helfen. Diese Gefahr ist real. Es ist nicht nebensächlich. Wir müssen biblisch orientiert sein. Und was ist dann die biblische Orientierung? Wohin wollte er die Leute führen? Zu Christus hin. Die Quelle der Ermutigung für unsere Herzen ist und bleibt nur Christus. Nicht abgelenkt durch diese irdische Sachen. Vers 2. Damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus. Und vielleicht liest du das und sagst, boah, das ist ja viel. Was meint er? Ich habe jetzt versucht, durch ein Bild diese klare Aussage, die auf sehr viel aufbaut, das wir in Kapitel 1 gelernt haben, darzustellen, was sein Ziel ist. So, hier sind wir, okay? Ich und du. Oder du kannst gleich sagen, ich und mein Nachbar. Oder Frank Österreicher mit Hans Österreicher in der Gemeinde. Okay, zwei Menschen. Wir sind von Natur aus nicht eins, nicht einig. Warum? Naja, überlegt euch, was für Unterschiede es in unserer Gemeinde gibt. Wie bist du aufgewachsen? Gibt es jemand anders in der Gemeinde, der 1:1 gleich wie du aufgewachsen ist? Der allen Bereichen, so wie du das erlebt hast, selbst erlebt hat? Und die Antwort ist, nein, wir sind wie Schneeflocken. Weißt du, kein Schneeflocke ist gleich wie der nächste. Sind alle unterschiedlich. Und diese Unterschiede führen dazu natürlich, dass es ganz klare Denkunterschiede gibt, Hintergrundunterschiede gibt, alles Mögliche. Wie soll daraus Einheit entstehen? Müssen wir alle jetzt im Gleichschritt geschaltet werden? Nein, das ist es nicht. Was dieser Unterschied macht, ist dann, in wem sind wir gleich? Was ist das, was wir gemeinsam haben? Wir haben Einheit in der Vielfalt, aber das, was wir gemeinsam haben, verbindet uns. Was haben wir gemeinsam? Die Liebe Jesu. Liebt Jesus nur derjenige, der im reichen Verhältnis aufgewachsen ist? Und der im armen Verhältnis aufgewachsen ist, wurde von Jesus vernachlässigt? Die Welt würde vielleicht das behaupten, aber Tatsache ist, nein. Manchmal ist es sogar ein Segen, dass man in Armut aufgewachsen ist, weil man erst mal darüber nachdenkt, diese Welt kann nicht alles anbieten. Es muss mehr geben als Reichtum. Und viele Menschen, die reich aufgewachsen sind, denken, sie brauchen gar nichts. Was verbindet uns? Jesus, die Liebe. Paulus sagt, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen. Liebe füreinander, aber grundsätzlich, was ist das erste und wichtigste Gebot, sagte unser Herr Jesus? Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen und Kraft und Verstand. Aber dann das zweite, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Zusammengeschlossen in Liebe. Diese Liebe ist, was uns verbindet. Jesus hat unser Schuld aufgenommen, auf sich genommen am Kreuz. Wir sind in Christus vom Herrn angenommen. Kapitel 1, Vers 27. Christus in euch, die Hoffnung des Wohlstandes, die Hoffnung der Sorglosigkeit in dieser Welt, die Hoffnung der vollen Gesundheit in dieser Welt, die Hoffnung der Herrlichkeit. Herrlichkeit in der Ewigkeit. Und bis dahin, was haben wir letzte Woche gelernt? In dieser Welt wirst du eben Bedrängnis erleben. Aber Jesus sagte, ich habe die Welt überwunden. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gebe ich euch. Wo ist die Herrlichkeit zu finden? In Christus. So, wir haben Liebe in Jesus. Aber wie soll das wirklich stärker werden? Es wird stärker, indem wir Gewissheit in Christus bekommen. Und dafür betet er auch, zusammengeschlossen mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden. Wir haben Gewissheit, weil wir Verständnis, in Verständnis auch bereichert sind. Weißt du, wenn ein Christ ständig Zweifeln erlebt und denkt, ich weiß nicht, ob ich wirklich gläubig bin, ich errettet, bin ich nicht errettet, und schaut ständig auf sich selbst, schaut ständig auf die eigene Leistung, sagt, ich weiß nicht, vielleicht bin ich kein Christ überhaupt und so weiter, ich habe das und das falsch gemacht und das, oh, ich mache mir so große Sorgen. Weißt du, diese Liebe, die wir in Jesus haben, wird dann irgendwie weggedrückt und auf einmal, ja, ich weiß, gehöre ich dazu oder nicht? Punkt ist, wir müssen Gewissheit über diese Liebe haben und dann auch weiter Erkenntnis, tiefgehende Wissen, wer ist Christus eigentlich? Und je mehr du Jesus kennst und seine Liebe wahrnimmst, desto mehr verstehst du, nichts kann mich von seiner Liebe trennen. Römer Kapitel 8. Es dreht sich gar nicht daran, dass ich alles richtig mache. Ich werde ständig Fehler machen. Ich werde ständig sogar sündigen und es wird auch vorkommen, dass ich mit Absicht sündige. Aber wenn ich das tue, in meinem Herzen habe ich richtige Reue. Das will ich eigentlich nicht. Ich bin einfach schwach in meinem Fleisch. Herr, befreie mich, weil ich weiß, du bist die Lösung. Und was tun dann liebevolle Geschwister, wenn sie merken, Bruder XY, da hat gerade eine Schwäche, hat gerade da eine Schwierigkeit gehabt, geht dann die Gemeinde hin und sagt, du schlimmer Bursche, wie konntest du nur? Oder geht die Gemeinde hin und sagt, weißt du was? Ich bin auch ein Sünder. Weißt du was? Lass uns beten. Weißt du, wer für dich sorgt, dass du aus dieser Sünde rauskommen kann? Weißt du, wer dich lieb hat? Weißt du, wir sind Familie. Wir sind Kinder Gottes gemeinsam. Lass uns diese Sache lösen. Lass uns dich stärken und weiterhelfen. Wir sind für dich da. Nimm die Hilfe an. Weißt du, das verbindet uns. Die Liebe Jesu ist unsere Grundlage. Und die Gewissheit und Erkenntnis, je tiefer wir das verstehen und in dieser Wahrheit sind, wie er später sagt, gewurzelt und aufgebaut in ihm, das bringt uns als Gemeinde zusammen. Wer sind wir in Christus? Viele andere Themen können unterschiedlich sein und eine Gemeinde muss Vielfalt haben. Sonst wären keine Menschen in der Gemeinde, oder? Es gibt vielfältige Hintergründe und vielfältige Denkweisen über diverse Themen. Diese Themen sind aber nicht, was eine Gemeinde ausmacht. Und wenn wir irgendwelche andere Themen zu einer Gemeindethema machen, das im Wort Gottes kein Gemeindethema ist, dann sind wir gleich, haben wir schon einen Kursunterschied vorgenommen. Und wir kommen jetzt schon weg von Christus. Und irgendwas anders lockt uns an. Und da müssen wir echt aufpassen. So, lass zu, dass dein Herz zu Jesus hingeführt wird. Das ist dieser Kampf, wofür Paulus kämpft. Dieses Ringen, das er hat. Dass die Geschwister in Christus Gewissheit. Warum? Vers 3 macht es ganz klar. Was steht da in Vers 3? In welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Alles, was wertvoll ist, was echt weise ist, was echtes Wissen betrifft, ist 1:1 mit Christus verknüpft. Punkt. Alles andere verfehlt das Ziel. So, Paulus ruft die Geschwister dazu auf, aber hier schreibt er einfach seine Herzenssituation. Er stellt seinen Kampf dar. Das ist mein Kampf für euch, liebe Geschwister. Nicht einfach allgemein, sondern für euch da in Kolosse, für die Geschwister in Laodicea, für alle, die mich noch nicht gesehen haben, dass sie in Christus gestärkt. Man könnte es vielleicht so sagen, ihr habt jetzt Jesus angenommen, jetzt bleibt auf diesem Kurs. Lasst euch nicht ablenken. Drittens, die Gefahr. Vers 4. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Es gibt eine Gefahr. Diese Gefahr ist, dass wir die falsche Richtung gehen, wie wir schon gesagt haben. Die Gefahr der Irreführung durch Überredungskünste. Wie schaut das jetzt grafisch aus, sage ich mal? Okay, wir haben das jetzt schon gesehen. Klar und deutlich, das siehst du überall in der Schrift, oder? Die Liebe Jesu ist unsere Sicherheit, unser Anker, Römer 8, alles wunderschön. Aber dann kommt irgendjemand, sagt, weißt du, es ist nicht Gewissheit und Erkenntnis und Fokus auf Christus, das du brauchst, sondern was du brauchst, sind gewisse Werke. Ja, natürlich, Jesus rettet dich, aber willst du als Christ Jesus treu nachfolgen, musst du diese Werke vollbringen. Du musst diese Dinge tun. Jetzt, verstehe mich nicht falsch, verstehe auch Paulus nicht falsch, gibt es gewisse Dinge, die sündig sind? Kann ich jetzt als Christ sagen, alles ist mir erlaubt, so jetzt werde ich in Unzucht leben? Das haben wir in 1. Korinther Kapitel 5 und 6 ganz klar gesehen. Das stimmt nicht. Warum? Unzucht ist eine Sünde, nicht nur gegen andere Menschen, es ist gegen den eigenen Leib, es ist auch gegen die Gemeinde Jesu. Es ist nicht in keiner Weise nützlich, da begehst du eine Sünde, das dich zerstört. Das hat mit Christus nichts zu tun. Aber die Frage ist, warum tue ich Unzucht nicht? Weil es verboten ist? Ist das der Grund, warum du deinen Nachbarn nicht umbringst? Nur, weil es biblisch verboten ist? Weißt du, wenn ich dürfte, würde ich meinen Nachbar umbringen. Und gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Ist das der Grund, warum du deinen Ehemann oder Ehefrau nicht umbringst? Weil es verboten ist? Weißt du, da muss man die Frage stellen, irgendwas stimmt da nicht, wenn jemand nur deswegen den Partner oder Nachbarn oder Arbeitskollege oder Chef nicht umbringt, weil es verboten ist. Muss die richtigen Werke tun. Was ist das Problem hier? Das Herz ist das Problem. Wenn wir in Christus sind, dann bringen wir unser Arbeitskollege deswegen nicht um, nicht weil es verboten ist, sondern weil wir ihn lieben, weil Christus für diesen Mann gestorben ist oder Frau, weil unser Ziel und unser Wunsch ist, sogar unsere Feinde die Liebe Jesu zu zeigen, weil Jesus uns seine Liebe gezeigt hat. Das ist was ganz anderes, als zu sagen, weißt du, hier ist eine lange Liste von Dingen, die du einhalten musst, damit du ein guter Christ bist. Dann bist du schon weg von Christus. Dann bist du schon auf eine Liste fokussiert. Das ist Gesetzlichkeit. Das heißt nicht, jetzt darf hingehen und Leute umbringen. Nein, ich will und soll, du und ich dürfen geistgeleitet sein. Das ist unser Ziel. Werke oder Traditionen. Weißt du was? Wir haben erkannt, das ist der richtige Weg. So muss man leben. So muss man sein. Das ist unsere Tradition. Jede Gemeinde wird gewisse Abläufe haben, gewisse Traditionen haben, gewisse Handlungsweise, weil du wirst in der Schrift keinen Versammlungsablaufplan finden. Du siehst Merkmale, du siehst Dinge, die jetzt vorhanden sein sollen, aber kein A, B, C und so läuft. So man sieht auch über die Jahre hindurch, dass Gemeinden unterschiedlich mit diesen Voraussetzungen umgehen. Aber wenn diese Traditionen dann auf der gleichen Ebene wie das Wort Gottes gestellt werden, dann haben wir ein Problem. Wenn sie wichtiger sind als Christus, dann haben wir ein Problem. Wenn zwischen Christen, die unterschiedliche Traditionen pflegen, Spaltung entsteht statt Einheit in Christus, dann haben wir ein Problem. Warum? Weil da ist nicht mehr die Liebe Jesu im Mittelpunkt, sondern rechthaberische Ich-weiß-besser-Denken. Wir sind besser, unsere Werke sind besser, unsere Traditionen sind besser, unsere Auslegung ist die einzige richtige in einer schweren Stelle. Es dreht sich nicht um, wer ist Christus, es dreht sich nicht um, was Christus für uns getan hat, es dreht sich um, ich weiß besser. Und wisst ihr, wie tödlich das ist für eine Gemeinde? Wie tödlich das ist für die Einheit in einer Gemeinde? Wo Menschen dann nicht mehr im Zusammenschluss miteinander dem Herrn folgen, sondern meinen selbst, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und gehen dann ihren eigenen Weg. In einer Gemeinde, wo jahrelang Gottes Segen herrscht, aber jetzt muss was Neues eingeführt werden, das nie vorhanden war vorher, das nie notwendig war. Weißt du, das ist Betrug. Magt ihr das, wenn ihr betrogen werdet? Kennt ihr Bernie Madoff vielleicht vom Namen her? Aus den 2008 wurde er berühmt. Das ist ein Amerikaner, der eben im Finanzwesen tätig war. Und der hat auf massive Art und Weise betrogen. Und im 2008 kam diese Börsencrash, diese Wirtschaftskrise. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ganz, ganz schwere Zeiten. Und Bernie Madoff hatte eigentlich wegen ein Ponzi-Schema Betrug seine ganze Investmentfonds aufgebaut, hat funktioniert, bis auf einmal alle, so viel zu viele Leute, ihr Geld zurückhaben wollten. Und dann wegen dieser Crash konnte er das nicht. Schaut, überlegt euch, Gesamtumfang des Schadens, 51, liest das nicht falsch, nicht Millionen, Milliarden Euro. 51 Milliarden Euro. Das ist vielleicht für Bill Gates oder vielleicht für Elon Musk, das ist Kleingeld für diese Leute, aber überlegt euch, wie viel Geld das ist. Betrogen um so viel Geld. Wie viele Geschädigten, direkte Geschädigten, 4.800 Menschen, direkt betrogen, Geld ist weg. Tut mir leid. Der wurde dann verurteilt, 150 Jahre Gefängnis. Er ist 2021 im Gefängnis gestorben, der Herr Madoff. Aber überlegt euch, Zahl der, also globale, es war der erste wirklich globale Betrugsfall, weil es gab sogar Menschen in Europa und in der ganzen Welt, die bei ihm investiert haben, weil seine Devisen, den Gewinn, das er angeblich gemacht hat, so sicher und unglaublich gut war, dass Leute überall investiert haben bei ihm. Weltweit Betroffene geschätzt auf 3 Millionen Menschen. 3 Millionen Menschen. Der war so klug, der hat viel Geld investiert für diverse karitative Zwecke. Der wurde so angesehen als ein Mensch, der sich für andere Leute einsetzt, der so großzügig ist und die ganze Zeit, sein ganzes Leben ein Betrug. Jetzt, warum sage ich das? Paulus sagt hier, ich mache mir Sorgen, dass niemand irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Wie Bernie Madoff, der sagt, weißt du, investier du bei mir, du kriegst Gewinn, Punkt, es ist sicher. Jahrelang hat es funktioniert, bis alles aufgeflogen ist. Weißt du, wie der Feind uns in dieser Welt betrügen will? Er will uns auch sagen, hey, geh den breiten Weg, geh den einfachen Weg. Es ist der Weg, der hinführt, wo du hinkommen willst. Du brauchst Jesus nicht, du musst nicht auf Christus schauen, du musst nicht auf ewige Dinge denken. Liebe Gemeinde, ja, schau weg von Christus, schau auf diese Sachen, weil das, so kannst du Erfolg haben. Rede nicht so klar und deutlich über das Wort, rede nicht über Sünde, sprich schon gar nicht über die Hölle. Niemand will das hören. Denk und rede nur über Jesus und seine Liebe und Gottes Wohlstand für dich. Und dann kommen die Leute in Scharen. Vielleicht kommen die Leute sogar in Scharen. Aber wo gehen sie dann hin? Was ist der größte Betrug, das es in dieser Welt gibt? Das ist nicht Geld. Bernie Madoff hat sein Geld nicht mitnehmen können. Und im Gefängnis hat ihm auch nicht wirklich sehr viel gebracht. Aber wo sitzt jeder Mensch am Ende seines Lebens? Entweder beim Herrn oder er ist in der Falle des Teufels geraten. Er glaubt diese Weltsystem, den Gott dieser Welt. Paulus macht sich Sorgen, dass die Gemeinde eigentlich aufhören wird, das zu verkündigen, das zu sein, was notwendig ist, damit sie nicht betrogen wird, damit sie als Werkzeug Gottes verwendet werden kann, um Menschen das Evangelium beizubringen. Das Evangelium ist nicht Christus plus irgendwelche irdische Sachen. Es ist Christus und Christus allein. Nichts mehr. Überleg dir, der Weg zum Herrn, er sagte selbst, er ist schmal. Er sagte selbst, es ist herausfordernd. Aber die Herausforderung ist nicht nur menschliche Gegner. Es sind auch alle diese falschen Denkweisen, die der Feind verwenden will. Ihr wisst, der Feind machte das sogar mit unserem Herrn Jesus. Der Feind hat das Wort genommen, das Wort verdreht und sagt, jetzt spring ab von diesem vom Zinne des Tempels. Gott wird für dich schauen. Vertraue auf Gott. Du hast keine persönliche Verantwortung, das Wort zu folgen, vernünftige Entscheidungen zu treffen, aber vertrau einfach auf Gott. Jesus schaut ihm an, sagt, du kannst das Wort nicht gegen mich so verwenden. Nein, du sollst den Herrn nicht versuchen. Abspringen tue ich schon gar nicht. Der Feind will das Wort verwenden, um uns Wege zu führen, die vernünftig klingen. Vielleicht sogar, sagt er, biblisch begründet sind, aber uns wegführen von Christus und von ihm allein. Uns muss das bekannt sein. Wir müssen das verstehen, damit wir dagegen gewappnet sind, unser Fokus auf Christus behalten. So öffne deine Augen, dass es einen geistlichen Kampf in dieser Welt gibt und dass das Ziel ist, geistliche Einheit in Christus, in der Gemeinde, mit dem Fokus auf das Evangelium, mit dem Fokus auf unseren Auftrag, den Herrn zu dienen und ihn zu folgen. Das Wort Trugschlüsse hier in dieser Stelle ist ein Wort, das wirklich bedeutet, dass ich anders falsch denke, wie Entschuldigung, ich habe mir da meine Notizen jetzt. Genau, Trugschlüsse ist eben das Wort, das heißt daneben denken. Daneben denken. Und das Ziel dann, das heißt eben, dass Überredungskunst ist dann eben überzeugende Worte. Ganz wie es da steht. Und da müssen wir wirklich aufpassen, dass man nicht durch dogmatische Lehren oder irgendwelche wohlklingende Dinge vom Herrn weggebracht werden. Das ist wie wirklich jemand, der Fahrrad fährt. Was musst du tun, um Fahrrad zu fahren? Naja, es ist besonders schwer, eben an einem Fahrrad nicht umzufallen, wenn du dich nicht bewegst. Manche Leute schaffen das recht gut. Also sie sitzen da und sie gehen nichts hin und sie fallen nicht um. Die meisten von uns, wir würden halt umfallen. Aber wenn du in eine Richtung fährst, dann kannst du viel besser balancieren. Was ist unsere Richtung? Unsere Richtung ist Christus. Wir sollen unterwegs sein im Wachstum Richtung den Herrn. Was ist aber noch wichtig? Ich habe das bei meinen Kindern immer wieder sagen müssen. Was wollen die Kinder, wenn sie Fahrradfahren tun, als erstes tun? Sie schauen unten, oder? Weil sie wollen wissen, falle ich um oder nicht? Und sie schauen nach unten. Nur auch das ist fatal. Du kannst nicht nach unten schauen, da hast du keine Orientierung. Du musst nach vorne schauen. Ja, der Boden ist da, bleib da. Und du musst aber nach vorne schauen, damit du aufrecht bleibst, damit du dich balancieren kannst. Wir bewegen uns Richtung Christus, wir schauen auf Christus, damit wir nicht umfallen, damit wir dort ankommen, wo wir wollen. Wir lassen nicht zu, dass falsche Dinge uns wegbringen von dem Herrn. Ganz, ganz wichtig. So, wahre geistige Stärke kommt durch liebevolle und ordentliche Einheit in Christus. Christus im Mittelpunkt. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Punkt. Strebe Ordnung und Festigkeit im Glauben an. Was ist unsere Zielrichtung? Was ist unser Fokus? Das sehen wir in Vers 5. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Christus, Vers 6, Jesus, wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Wenn wir auf den Herrn Jesus schauen, das ist eine tolle, wirklich eine tolle Prüfung oder Selbstprüfung. Bin ich Christus orientiert? Bin ich in ihm? Wenn ich mein Leben betrachte, meine Richtung, meine Orientierung, überfließe ich in Danksagung? Ist mein Herz so voller Dankbarkeit, weil ich so auf Christus orientiert bin, dass die Herausforderungen des Lebens, obwohl sie real sind, wie wir auch als Familie einige schreckliche Dinge in den letzten Wochen erlebt haben, die uns wirklich bedrücken. Aber wenn ich schaue, wo ist meine echte Freude? Was ist meine Dankbarkeit? Wo finde ich das? Schaue ich auf das, was ich nicht habe oder auf das, was ich glaube haben zu dürfen, dass ich sollte das haben, ich habe es nicht, oder schaue ich auf das, was ich in Christus habe? Arbeite ich auf Hoffnung hin, wie wir gesehen haben von damals in Timotheus? Vielleicht sehe ich heute nicht, wie das gut sein wird, aber ich weiß, ich folge dem Herrn. Ich weiß, ich tue, was der Herr will, und ich vertraue dem Herrn. Und das, was ich weiß, wenn wir zurückgehen, die Liebe des Herrn, Gewissheit, Erkenntnis, das, was die Wahrheit entspricht, das ist mein Fundament. Und niemand kann mir das wegnehmen. Ich bin in Christus. Ich fokussiere mich auf ihn und nur auf ihn. Das Wort Ordnung, das hier kommt, denn ich bin nicht da, sagt Paulus in Vers 5, aber ich bin im Geist bei euch. Und was sehe ich? Ich sehe mit Freuden. Ich bin begeistert. Ich bin froh. Warum? Ich sehe eure Ordnung. Hä? Ordnung, was für eine Ordnung? Ordnung ist einfach richtig gereiht, richtige Prioritäten. In welchem Bereich hatten sie Ordnung? Sie hatten Ordnung eindeutig in diesem Bereich, dass sie verstanden haben, nur Christus rettet. Das war richtig. Er sieht diese Ordnung. Ordnung, weil es steht, Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Glauben an Christus ist das, was uns rettet. Dieser Glaube an Christus war richtig geordnet, hatte die richtigen Prioritäten. Es war auch fest. Man könnte sagen, wenn es um die Errettung geht, alles hier ganz in Ordnung. Sie haben es begriffen. Es ist nicht durch Christus plus, sondern nur Christus. Aber was ist es dann mit dem Lebenswandel? Vers 6. Wie ihr nun Christus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Das ist der nächste Schritt. Hab Ordnung in deiner Errettung, aber hab Ordnung auch in der Heiligung. Wir wandeln nicht in Werken oder in Gesetze oder Traditionen. Wir wandeln in Christus. Wir lernen, was es bedeutet, geistgeleitet zu sein. Christus in allem zu ehren, ihn zu lieben, in ihm gewurzelt und aufgebaut zu sein, gefestigt im Glauben. Das ist das lebenslange Prozess. Und in welche Richtung gehen wir hier? Pass auf, dass niemand durch überredende Worte uns wieder zurückführt zu irgendwelchen Äußerlichkeiten als ein Punkt, das heißt, das musst du machen, um gut zu sein. Pass auf, es klingt oft sehr, sehr gut. Und manches mag auch sogar stimmen. Aber was ist mein Herz? Das ist immer die erste Frage. Und wie führt das zu Einheit, zusammengeschlossen zu sein in der Ortsgemeinde? Wie führt das dazu, dass eine Gemeinde nicht abgelenkt wird durch irgendwelche Nebensachen weg von Christus? Weil das unser Ziel ist. Wir werden uns mit Verse 6 und 7 mehr beschäftigen nächste Woche. Aber heute einfach dieses Gefahr darstellen und die Richtung. So, liebe Geschwister, ist Christus die Quelle deiner Ermutigung? Wenn wir zurückschauen, er sagt, damit, in Vers 2, damit ihre Herzen ermutigt werden. Bist du ermutigt in deinem Herzen today, heute? Englisch kommt dann auch manchmal vor. Bist du ermutigt in deinem Herzen? Warum? Bist du entmutigt heute? Auch. Warum? Möchte die Probleme nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise kleinreden oder sagen, das ist nichts. Manche Dinge sind wirklich schwierig. Jesus weinte auch, als er merkte, Lazarus liegt im Grab und alle weinen um ihn herum. Nur, wie gehen wir um? Wo schauen wir hin, wenn das Leben schwer wird? Was glauben wir? Worauf verlassen wir uns? Glauben wir, wir haben alles im Griff? Oder haben wir dem Herrn sowieso schon alles abgegeben? Und wir verlassen uns auf ihn. Und deswegen können wir sagen, ich bin ermutigt, nicht in meiner Situation. Kann wirklich scheußlich sein. Aber ich bin ermutigt im Herrn. Paulus sitzt im Gefängnis. Keine besonders schöne Situation. Aber er ist voller Freude im Herrn. Das kann man leicht sagen. Das kann man leicht predigen. Aber wenn du das für dich selbst erlebst, diese Gnade, diese Kraft, dann weißt du ganz genau, was Paulus meint. Und dann kannst du nur sagen, danke, Herr. Ich bin überfließend mit Danksagung, weil ich den Herrn Jesus habe. Und mehr brauche ich nicht. Er ist genug. So, Herr, gib mir deine Kraft und deine Gnade. Hilf mir, dass ich Schritt für Schritt dir nachfolge. Noch einmal, wahre geistliche Stärke kommt durch liebevolle und ordentliche Einheit in Christus. Wie tragen wir dazu bei, dass wir einander als Gemeinde zum Herrn Jesus führen und Einheit in ihm gemeinsam genießen, weil seine Liebe uns verbindet in Gewissheit und Erkenntnis seiner Gnade. Das ist unser Ziel. Und so sind wir so stark verbunden. Es sind wie verschiedene Bänder. Je mehr du drauf gibst, desto stärker ist dieser Halt. Und je mehr wir in der Erkenntnis und Gewissheit der Liebe Jesu wachsen, desto stärker sind wir auch. Den großen Kampf um den Herrn geht heute weiter. Aber Jesus, um den Herzen, Jesus gibt uns die Kraft dafür. Wie ist es bei dir heute? Wir wollen jetzt beten, aber ich möchte einfach die erste Frage stellen, die wichtigste ist. Kennst du Jesus? Verstehst du, was das bedeutet, ein Kind des Herrn zu sein? Das kannst nur du beantworten. Aber wenn du so eine Predigt hörst, wenn du die Bibel liest, was tut sich in deinem Herzen? In deinem Herzen ist da eine, ganz genau, Jesus ist genug, ich brauche nur Jesus. Das ist, was ich brauche und was ich will. Ist das, was sich in deinem Herzen tut? Oder gibt es in deinem Herzen irgendwelche, ja, aber. Und dann kannst du die Lücke füllen mit beliebigen Dingen. Ja, aber, du weißt nicht, was das und das und das und das. Wenn dieses Aber vorkommt, dann ist irgendwas dazwischen gekommen. Gib das Aber weg und schau nur auf Christus. Du wirst es nie bereuen. Er ist genug. Glaube, vertraue, kapituliere vor Christus und folge Jesus nach. Lass uns beten. Vater, wir danken dir. Dieser Kampf um den Herzen der Menschen ist etwas, das in unserer Welt genauso real ist, wie es damals war in der Zeit von Paulus. Wir haben heute keine Apostel mehr, aber wir haben dein Wort. Und dein Wort ist mehr als ausreichend, damit wir erkennen, was du willst und wie wir gewappnet sein können gegen diesen Gefahren, die es heute gibt, die es immer gegeben hat. Die sind nicht neu, vielleicht sind sie ein bisschen anders verkleidet, aber die Absichten, die Methoden des Feindes haben sich nicht geändert über die Jahrtausende. Und wenn wir zurückschauen auf den Garten Eden, auch da wurde dein Wort in Frage gestellt, wurden Lügen verbreitet. Herr, wir danken dir, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass dein Wort mächtig ist zur Zerstörung von Festungen, von falschen Gedankengebäuden, von Trugschlüssen, die wir vielleicht sogar unabsichtlich angenommen haben, dass wir uns weg von Christus leiten und lenken lassen, statt hin zu ihm, zur Einheit und zum Frieden in Christus. So, wir danken dir und wir beten ganz besonders für alle, die immer noch nicht ganz sicher sind, immer noch nicht ganz verstanden haben, was es bedeutet, sich auf Christus und auf Christus alleine im Glauben zu stützen, im Vertrauen und in geistliche Erwartung. Dass die Dinge dieser Welt, dass sie weniger wichtig werden. Die sind nicht unwichtig. Du hast uns auch in deinem Wort gesagt, dass wir verantwortungsvoll mit unserem Leben umgehen sollen. Aber Herr, dass die weltlichen Dinge nicht unsere Priorität sind, sondern dass du unsere Priorität bist und alles in dieser Welt dazu dient, dass wir dir nachfolgen und dienen. Herr, hilf uns allen, dass wir das zunehmend mehr und mehr erkennen, dass wir in Christus gewurzelt und auferbaut sind und nicht von irgendwas uns ablenken lassen. So, wir danken dir, Herr. Wir